Ja, guten Morgen. Ich hoffe, ihr alle habt gut geschlafen. Das Thema wird ein bisschen anspruchsvoller, bloß ihr müsst sehr viel lesen. Wir starten direkt und zwar haben wir das Thema Leiden. Ist das ein Segen oder ein Fluch? Ich denke, jeder von uns hat schon mal gelitten. Jeder von uns hat schon mal so eine Erfahrung gemacht und wir wissen alle, was Leiden bedeutet. Und wir fangen erst einmal mit der Definition an. So. Man bezeichnet Leiden als Sammelbegriff, was einen Menschen körperlich und seelisch belastet. Als Leid werden beispielsweise empfunden die Nichterfüllung von Bedürfnissen und Erwartungen, der Verlust von nahestehenden Individuen, die Trennung von sozialen Gruppen, äußere Zwänge und Begrenztheiten, Alter, Krankheit und Schmerzen. Und es stellt auch eine Grunderfahrung dar. Jeder Mensch hat das mal durchgemacht. Und in welcher Tiefe Leid empfunden wird, ist subjektiv und es hängt vom Einzelnen ab, von den eigenen Erfahrungen und Einstellungen. Das, was ich durchgemacht habe, könnte vielleicht für euch Pipifax sein. Und andersrum auch. Jeder nimmt es unterschiedlich wahr. Und welche Bedeutung hat denn eigentlich Leiden in der Bibel? Das werden wir heute auch uns ansehen. Und zwar, Leiden ist ein Produkt des Sündenfalls, eine Folge der Sünde des Menschen gegen Gott. Wir leiden, weil wir in einer kaputten Welt leben. Manches Leiden ist auf unsere sündigen und falschen Entscheidungen zurückzuführen. Manches einfach ist auf den Sündenfall der Welt zurückzuführen. Und es gibt zwei Arten von Leiden. Ich denke, das könnt ihr euch schon denken, körperliches Leid wie Schmerzen, Verletzungen, Beeinträchtigungen der körperlichen Gesundheit. Und dann gibt es noch seelisches Leid. Mit das werden wir uns heute eher befassen. Und zwar psychische Schmerzen, Traumata, emotionale Belastungen. Und meistens kommen sie halt eben infolge von Taten wie Mobbing, Diskriminierung oder Beleidigung. Deswegen ist der Umgang einander sehr, sehr wichtig. Und wir sehen uns heute an, was der Sinn von Leiden ist. Schauen wir mal direkt uns an. Wir wachsen daran. An Leid wachsen wir. Wir entwickeln uns. Wir fördern unseren Charakter in dem Moment. Und auch lernen wir in schwierigen Situationen den Umgang mit Problemen. Und Leid dient auch zur Züchtigung. Und wir schauen uns heute eine Bibelstelle an oder beziehungsweise eine Bibelgeschichte, die mich fasziniert, und zwar Josef. Josef war damals 17 Jahre alt und wir lesen jetzt einfach mal die Geschichte. Jakob aber wohnte im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Lande Kanaan. Und dies ist die Geschichte von Jakobs Geschlecht. Josef war 17 Jahre alt und hütete mit seinen Brüdern die Schafe. Er war Gehilfe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters, und er hinterbrachte ihrem Vater ihre üble Nachrede. Israel, also Jakob, aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm einen bunten Rock. Als nun seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, wurden sie ihm Feind und konnten ihm kein freundliches Wort sagen. Und Josef hatte einen Traum und sagte seinen Brüdern davon. Da wurden sie ihm noch mehr Feind, denn er sprach zu ihnen: Hört doch, was mir geträumt hat. Siehe, da banden Garben auf dem Felde. Und meine Garbe richtete sich auf und blieb stehen, aber eure stellten sich ringsumher und neigten sich vor meiner Garbe. Da sprachen seine Brüder zu ihm: Willst du unser König werden und über uns herrschen? Und sie wurden ihm noch mehr Feind um seines Traumes und seiner Worte willen. Er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach: Ich habe noch einen Traum, siehe, die Sonne und der Mond und die Sterne neigten sich vor mir. Und als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalt ihn sein Vater und sprach zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen denn ich, deine Mutter und deine Brüder kommen und vor dir niederfallen? Und seine Brüder ereiferten sich über ihn, aber sein Vater behielt diese Worte. Die Brüder wurden ziemlich eifersüchtig, weil Josef, der war der beliebteste Sohn in der Familie, sage ich mal so. Der Vater hatte ihn sehr, sehr lieb. Er machte ihm einen bunten Rock, den Brüdern gar nicht. Und auch sehen wir hier, dass Josef sehr, sehr jung war, 17 Jahre alt, und dass er gepetzt hat. Das sehen wir hier ganz klar. Er hat die Brüder verpetzt. Da steht nämlich, Und er unterbrachte ihrem Vater ihre üble Nachrede. Er war hier nicht sehr weit entwickelt, er war noch ein Kind sozusagen. Er war sehr unerfahren und er hatte sozusagen ein perfektes Leben. In 1. Mose 37, 12 bis 28 lesen wir jetzt weiter. Und zwar, da kommt die erste Leiterfahrung. Als nun seine Brüder hingegangen waren, um das Vieh ihres Vaters in Sichem zu weiden, sprach Israel zu Josef: Hüten nicht deine Brüder das Vieh in Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach: Hier bin ich. Und er sprach: Geh hin und sieh, ob's gut steht um deine Brüder, um das Vieh, und sage mir dann, wie es sich verhält. Und er sandte ihn aus dem Tal von Hebron. Und er kam nach Sichem. Da fand ihn ein Mann, wie er umherirrte auf dem Feld. Er fragte ihn und sprach: Was suchst du? Er antwortete: Ich suche meine Brüder. Sage mir doch, wo sie hüten. Der Mann sprach: Sie sind von dannen gezogen, denn ich hörte, dass sie sagen: Lasst uns nach Dothan gehen. Da zog Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Als sie ihn nun sahen von ferne, ehe er nahe zu ihnen kam, machten sie einen Anschlag, dass sie ihn töteten, und sprachen zueinander: Seht, der Träumer kommt daher. So kommt nun und lasst uns ihn töten und in eine Grube werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. So wird man sehen, was seine Träume sind. Als das Ruben hörte, wollte er ihn aus ihren Händen erretten und sprach: Lasst uns ihn nicht töten. Und weiter sprach er zu ihnen: Vergießt nicht Blut, sondern werft ihn in eine Grube hier in der Wüste und legt die Hand nicht an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand retten und seinen Vater wiederbringen. Als nun Josef zu seinen Brüdern kam, zogen sie ihm seinen Rock aus, den bunten Rock, den er anhatte, und nahmen ihn und warfen ihn in die Grube. Aber die Grube war leer und kein Wasser darin. Und sie setzten sich nieder, um zu essen. Indessen hoben sie ihre Augen auf und sahen eine Karawane von Ismaelitern kommen, von Gilead mit ihren Kamelen. Die trugen kostbares Harz, Balsam und Myrrhe und zogen hinab nach Ägypten. Da sprach Juda zu seinen Brüdern: Was hilft's uns, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, lasst uns ihn den Ismaelitern verkaufen, damit sich unsere Hände nicht an ihn vergreifen. Denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut. Und sie gehorchten ihm. Als aber die midianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie ihn heraus aus der Grube und verkauften ihn um 20 Silberstücke den Ismaelitern. Die brachten ihn nach Ägypten. Das war die erste Erfahrung mit dem Leid, den Josef überhaupt hatte, verraten zu werden von seinen Brüdern. Und dann lesen wir weiter. Josef wurde hinab nach Ägypten geführt, und Potiphar, ein Ägypter, der Kämmerer des Pharaos und der Oberste der Leibwache, kaufte ihn von den Ismaelitern, die ihn hinabgebracht hatten. Und der Herr war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, dem alles glückte. Und er war in seines Herrn und Ägypters Hause. Und sein Herr sah, dass der Herr immer mit ihm war. Und alles, was er tat, ließ der Herr in seiner Hand glücken, sodass er Gnade fand in den Augen seiner Diener und sein Diener wurde. Er setzte ihn über sein Haus, und alles, was er hatte, gab er in seine Hände. Und von der Zeit an, da er ihn über das Haus und alle seine Güter gesetzt hatte, segnete der Herr des Ägypters Haus um Josefs Willen. Und es war lauter Segen des Herrn in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem Feld. Darum ließ er ihn in Josefs Händen, was er hatte, und kümmerte sich selbst um nichts, außer um das, was er aß und trank. Und Josef war schön von Gestalt und hübsch von Angesicht. Hier sehen wir, Gott war immer bei Josef und er segnete Josef. In jeder Situation ist Gott auch bei uns. Das können wir auch hier aus dieser Geschichte ziehen. Und Josef hatte dann die erste Prüfung. War er Gott treu gegenüber oder nicht? Und es begab sich danach, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Josef warf und sprach: Schlafe bei mir. Er weigerte sich aber und sprach zur Frau seines Herrn: Siehe, mein Herr kümmert sich selbst um nichts, was im Haus ist. Und alles, was er hat, das hat er in meine Hände gegeben. Er ist in diesem Haus nicht größer als ich, und er hat mir nichts vorenthalten außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen. Und sie bedrängte Josef mit solchen Worten täglich, aber er gehorchte ihr nicht, dass er bei ihr schlief und bei ihr wäre. Es begab sich an einem dieser Tage, dass Josef in das Haus ging, seine Arbeit zu tun, und kein Mensch vom Gesinde des Hauses war dabei. Und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach: Schlafe bei mir. Aber er ließ das Kleid in ihrer Hand und floh und lief zum Haus hinaus. Als sie nun sah, dass er sein Kleid in ihrer Hand ließ und hinaus entfloh, rief sie das Gesinde ihres Hauses und sprach zu ihnen: Seht, er hat uns den hebräischen Mann hergebracht, dass der seinen Mutwillen mit uns treibe. Er kam zu mir herein und wollte bei mir schlafen, aber ich rief mit lauter Stimme. Und als er hörte, dass ich ein Geschrei machte und rief, da ließ er seine Kleider bei mir und floh und lief hinaus. Sie legte sein Kleid neben sich, bis sein Herr heimkam und sagte zu eben diesen selben Worte und sprach: Der hebräische Knecht, den du uns hergebracht hast, kam zu mir herein und wollte seinen Mutwillen mit mir treiben. Als ich aber ein Geschrei machte und rief, da ließ er sein Kleid bei mir und floh hinaus. Das war die erste Prüfung, die Gott zugelassen hat. War er Gottes Prinzipien gegenüber treu? Und Josef wusste, dass das nicht richtig war, denn er sagte, lesen wir das nochmal, er weigerte sich aber und sprach zur Frau seines Herrn: Siehe, mein Herr kümmert sich selbst um nichts, was im Haus ist. Alles, was er hat, das hat er in meine Hände gegeben, weil Gott ihn gesegnet hat. Er ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Und das war nicht so, dass es nur einmal war. Das war jeden Tag, kam sie zu ihm. Und ich bin mir sicher, dass sie eine hübsche Frau war und dass das schon eine Versuchung war. Dann lesen wir weiter. Als sein Herr die Worte seiner Frau hörte, die sie ihm sagte und sprach, so hat dein Knecht an mir getan, wurde er sehr zornig. Da nahm ihn Josefs Herr und warf ihn ins Gefängnis, in dem des Königs Gefangene waren. Und der blieb allda im Gefängnis. Aber der Herr war mit Josef und neigte ihm die Herzen zu und schenkte ihm die Gunst des Amtsmann über das Gefängnis, sodass der ihm alle Gefangenen im Gefängnis in seine Hand gab und alles, was dort zu tun war, geschah durch ihn. Der Amtsmann über das Gefängnis kümmerte sich um nichts, denn der Herr war mit Josef. Und was er tat, dazu gab der Herr Glück. Also Josef kam ungerechterweise ins Gefängnis und normalerweise hätte er sagen können, nö, ich mache hier gar nichts, ich sitze einfach hier nur die Strafe ab. Aber nein, er hatte eine Herzenshaltung, eine gute Herzenshaltung, denn er hat dort auch gearbeitet. Und selbst da hat ihn Gott gesegnet. Und das war auch die Zeit, wo er heranwachsen musste und Gott vertrauen musste. Und selbst da segnete Gott ihn. Dann, ich denke, ihr kennt die Geschichte, wo er im Gefängnis war, denn da kam ein Mundschenk und ein Bäcker und er deutete ihnen auch die Träume. Und es begab sich danach, dass sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker versündigte an ihren Herrn, dem König von Ägypten. Und der Pharao wurde zornig über seine beiden Kämmerer, den Obersten der Mundschenken und den Obersten der Bäcker, und gab sie in Gewahrsam ins Haus des Obersten der Leibwache, in das Gefängnis, wo Josef gefangen lag. Und der Oberste der Leibwache befahl Josef zu ihnen, dass er ihnen diente. Und sie saßen einige Zeit im Gefängnis und es träumte ihnen beiden, dem Mundschenk und dem Bäcker des Königs von Ägypten. In einer Nacht einem jeden ein eigener Traum und eines jeden Traum hatte seine Bedeutung. Als nun am Morgen Josef zu ihnen hineinkam und sah, dass sie bedrückt waren, fragte er sie und sprach: Warum seid ihr heute so traurig? Und sie antworteten: Es hat uns geträumt. Wir haben niemand, der uns auslege. Josef aber sprach: Auslegen steht bei Gott, doch erzählt's mir. Josef war hier auch feinfühliger und das Talent schrieb er nicht auf sich selbst zu und sagte, ich kann es dir deuten, sondern er sagte, Auslegen steht bei Gott. Das bedeutet, er hat das Talent auf Gott zugeschrieben. Und er deutete die Träume und In der weiteren Geschichte war es so, dass der Bäcker, der wurde erhangen, der wurde hingerichtet, genauso wie Josef den Traum gedeutet hatte. Und der Mundschenk, der kam frei. Und Josef bat ihn darum, dass er ihn nicht vergisst. Aus den Augen, aus den Sinn, Josef wurde vergessen und er war 2 weitere Jahre im Gefängnis. Und in der weiteren Geschichte sehen wir dann, dass der Pharao 2 Jahre später dann Träume hatte. Und diese beiden Träume, die haben ihn gequält. Keiner konnte ihn deuten, außer Josef. Und Josef, der sagte dann zu Pharao, als er vor ihm stand, das steht nicht bei mir. Gott antworte, was Pharao frommt. Und da sehen wir ganz genau, Josef war von Pharao abhängig. Er hat nicht gesagt, ich deute dir die Träume, sondern Gott deutet die Träume. Und Gott sieht es als Teil unserer Entwicklung als Menschen an. Nichts zwingt einen Menschen so sehr dazu, sich mit seinem wahren Selbst auseinanderzusetzen, wie das Leiden. Leiden bewirkt, dass sich unser Fokus nach innen wendet, sich dem Teil von uns selbst zu stellen, die wir sonst vielleicht ignorieren würden. Gott kann das Leiden nutzen, um uns zu besseren Menschen zu entwickeln. Und diese schweren Zeiten machen wir nicht umsonst, sondern unser Charakter wird in dem Moment auch geformt. So, ja. Ah ja, wir haben hier den Teil vergessen. Und zwar, wo Josef vor dem Pharao steht. Da steht geschrieben, die Rede gefiel dem Pharao und all seinen Knechten gut. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten, wie könnten wir einen Mann wie diesen finden, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sprach zu Josef, weil dir Gott dies all kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Und du sollst über mein Haus sein und deinem Wort soll all mein Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Und weiter sprach der Pharao zu Josef, siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. Und er tat seinen Siegelring von seiner Hand und gab ihn Josef an seine Hand und kleidete ihn in kostbares Leinen und legte ihm eine goldene Kette um seinen Hals und ließ ihn auf seinen zweiten Wagen fahren und ließ vor ihm herausrufen, auf die Knie und setzte ihn über ganz Ägyptenland. Und der Pharao sprach zu Josef, ich bin der Pharao, aber ohne deinen Willen soll niemand seine Hand oder seinen Fuß regen in ganz Ägyptenland. Und er nannte ihn Zaphenat-Paneach und gab ihm zur Frau Asenat, die Tochter Potipheras, des Priesters zu On. Also zog Josef aus, das Land Ägypten zu besehen. Und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao stand, dem König von Ägypten. Und er ging hinweg von Pharao und zog durch ganz Ägyptenland. Also Josef hat 13 Jahre gelitten. 13 Jahre, das ist eine sehr, sehr lange Zeit, da wo er lernen musste, Gott zu vertrauen. In 1. Petrus 5, 7 bis 9 lesen wir, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Du bist nie alleine, Gott ist immer bei dir. Du kannst all deine Sorgen auf ihn werfen. Das ist doch eine schöne Nachricht, ne? So, dann gehen wir weiter. Weiter mit dem Sinn fürs Leiden. Also Gott lässt es auch als Beweis für Satan zu, dass es noch gottgegebene Menschen gibt. Zum Beispiel Hiob. Hiob ist ein sehr gutes Beispiel. Er hatte vorher alles und dann wurde ihm alles genommen. Und dennoch hat er Gott vertraut. Und man kann es auch vergleichen mit dem Beispiel mit Josef und die Frau von Potiphar. Wir werden geduldig. Es kommt Geduld. In Römer 5, 3 bis 5 steht, Moment, nicht allein, aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Eine andere Übersetzung sagt uns, denn Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. Und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Die Hoffnung aber geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe gefüllt. Also auf Geduld folgt Glauben und Glauben, das stärkt wiederum unsere Hoffnung. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Dankbarkeit. Es macht uns schon dankbar. Also ich bin schon dankbar, eine schwere Zeit durchgemacht zu haben, denn mich erschreckt jetzt nicht mehr alles so leicht. Und ohne das, ohne zu leiden, wären wir nicht die Person, die wir heute sind, tatsächlich. Vielleicht auch im finanziellen Aspekt, wenn wir finanziell gelitten haben früher. Wir sind für jeden Cent, den Gott uns gab, dankbar. Und Gott sorgt auch für uns. Nächster Punkt, Zeugnis für andere Menschen. Wir können ein Zeugnis für andere Menschen sein und es dient auch zur Ermutigung für andere. Und wir sind auch widerstandsfähiger. Und ich habe tatsächlich ein persönliches Zeugnis. Es ist sehr persönlich und ich habe mir überlegt, erzählst du das oder erzählst du nicht? Aber ich erzähle das einmal. Und zwar, als ich 13 bis 15 oder 16 Jahre alt war, da hatte ich sehr schwere Umstände in meinem Leben. Egal, ob es in der Schule war, weil ich anders war, oder zu Hause. Zu Hause, da war jemand schwer krank und es hieß, die Person wird wahrscheinlich nicht überleben. Und ich hatte wirklich niemanden, den ich mich öffnen konnte oder dem ich vertrauen konnte, was das anging. Und wenn ich zum Beispiel mich geöffnet habe und erzählt habe, was in der Schule abgegangen ist, da habe ich nur da einen Kommentar gekriegt wie von wegen, lach mal drüber, lach einfach drüber. Und ich war damals sehr depressiv, das kam Stück für Stück, dass ich sehr depressiv wurde. Und ich hatte eines Tages, bin ich jeden Morgen aufgewacht und ich dachte mir, warum lebst du eigentlich? Warum kannst du nicht sterben? Und dieser Gedanke, der hat sich immer weiter entwickelt, muss ich sagen. Und es kamen noch andere Umstände dazu. Ich hatte eine Kombination wie zum Beispiel eine Essstörung dazu bekommen. Ich hatte alles Mögliche, was das anging und ich saß jeden Tag in meinem Zimmer und ich habe jeden Tag gebetet. Und ich habe jeden Tag gebetet und mir gedacht, warum ist Gott nicht bei mir? Warum ist er nicht da? Warum höre ich ihn denn nicht? Warum spüre ich ihn denn nicht? Und Gott war aber da in jeder Sekunde, wo ich da war. Und ich habe hier einen Vers gefunden und zwar Psalm 22. Ich lese es mal vor und das beschreibt schon gut die Situation, wie ich mich damals gefühlt habe. Und zwar, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, da finde ich keine Ruhe. Du aber bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich. Und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet von Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Es klage dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er Gefallen an ihm. Du hast mich aus meiner Mutterleib gezogen. Du ließt mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutterschoß an. Sei nicht fern von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf und ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Knochen haben sich voneinander gelöst. Mein Herz ist in meinem Leib zerschmolzen wie Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Sie kann all meine Knochen zählen, sie aber schauen uns zu sehen auf mich herab. Das war ungefähr das, wie ich mich damals gefühlt habe. Und an dem Tag, wo Gott mir damals den Mut gab, weiterzuleben, da habe ich zu ihm gebetet und gesagt, gib mir irgendwas. Weil ich war damals extrem verzweifelt und ich schloss so meine Bibel und öffnete sie und Gott gab mir einen Vers. Und zwar, das war, hallo? Es geht nicht. So, Jesaja 54,4. Hab keine Angst, du wirst nicht mehr erniedrigt werden. Niemand darf dich je wieder beschämen. Du wirst vergessen, wie man dich in deiner Jugend gedemütigt hat und nicht mehr an die schwere Zeit zurückdenken. Das war die Zeit, da wo ich anfing, an Gott zu glauben. Da wo ich anfing, Hoffnung zu haben, dass ich überhaupt lange leben werde. Ne? Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wenn ich Gott nicht gehabt hätte, dass ich die Gedanken, die ich hatte, in die Tat umgesetzt hätte. Dann gehen wir weiter. Und die Umstände haben sich bei mir tatsächlich verändert. Es hat sich alles zum Besseren verändert. Allerdings die kaputte Seele ist geblieben. Und es war ein Prozess, den ich durchmachen musste, da wo mich Gott Stück für Stück rausgeführt hatte. Und ich kann mich daran erinnern, ich war ungefähr 15, 16 Jahre alt um den Dreh. Und dann kam mir ein Blitzgedanke oder eine Vision, wie ich getauft wurde. Und Gott sagte mir, lass dich taufen. Und ich dachte mir damals, wieso soll ich das denn machen? Ich bin nicht perfekt, ich bin gar nicht perfekt. Und Gott gab mir dann eine Offenbarung und sagte mir, du musst nicht perfekt sein, um getauft zu werden. Niemand ist perfekt. Es gibt keine perfekten Christen. Im Gegenteil, wir sind alle nicht perfekt. Und ich ließ mich taufen und in dem Moment, wo ich rauskam, ich habe es nicht verstanden, eine Last viel von mir. Und in der weiteren Zeit habe ich dann gemerkt, ich habe keine Depressionen mehr. Gott hat mich damals in dieser Zeit von Depressionen befreit und er war immer bei mir. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass im Leiden Segen liegt. Denn ohne das, ohne diese Situation wäre ich nicht das, was ich heute bin. Dann lesen wir weiter. Jakobus 1,12 sagt, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieben. Und wir wissen auch, dass Gott viel mehr tun kann und das beschreibt uns Epheser 3,20. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Halleluja, preist den Herrn. Er ist immer bei uns, überall, wo wir sind, und er lässt uns nie alleine. Und denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Das sehen wir hier in Römer 8,28. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles zum Besten, was geschieht zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und seinem Willen zum neuen Leben erwählt hat. Und wenn wir zum Beispiel auf das Ende von der Geschichte von Josef gehen, da sehen wir zum Beispiel, Josef hat seine Brüder wiedergesehen und er hat sich nicht gedacht, oh, wie können die das wagen zu kommen und hier noch von uns zu verlangen, dass wir denen Getreide geben. Und er hat sie einfach nur getestet. Er hat sie nur getestet, er hat sie nicht direkt ins Gefängnis geworfen und gesagt, hier, ich heiße Josef, ich bin Josef, den ihr verraten habt, sondern er hat sie getestet. Und ich habe mich gefragt, warum hat er sie getestet? Wollte er sich an ihnen rächen oder was war sein Plan? Und dabei stellte Josef nur die Herzenshaltung der Brüder auf die Probe. Da wo er gesagt hat, die haben einen Kelch in den Sack von Benjamin reingesteckt und er wurde dann erwischt und dann hat er gemeint, den behalten wir jetzt, der kommt ins Gefängnis. Und Simeon sagte, nein, nimm mich an seiner Statt. Und in dem Moment hat Josef dann gesehen, die Herzenshaltung hat sich geändert. Und sein Motiv war es halt eben, den gegenwärtigen Charakter der Menschen zu erkennen, mit denen er es zu tun hatte. Und er hatte den Brüdern vergeben und erkannte, dass das zum Besten diente. Ich zum Beispiel musste damals auch lernen zu vergeben. Und ich dachte mir damals immer, du hast denen vergeben. Aber es reicht nicht zu sagen, ich habe dir vergeben oder ich habe denen vergeben. Denn sobald ich die gesehen habe, kam alles wieder hoch. Die ganze Wut, was die mit mir gemacht haben, das kam alles wieder hoch. Allerdings sagte Gott mir, lass los. Ich musste lernen, die Person loszulassen und nicht andauernd da, die zu beschuldigen und zu sagen, ihr seid schuld, sondern ich musste sie loslassen und auch vergessen. Genau. Und dann sehen wir weiter. Was sagte Josef zu seinen Brüdern? Da konnte Josef nicht länger an sich halten, vor allem, die um ihn her standen, und rief: Lasst jedermann von mir herausgehen. Und dann stand kein Mensch bei ihm, als sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, dass es die Ägypter und das Haus des Pharaos hörten. Und er sprach zu seinen Brüdern: Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten. So erschraken sie vor seinem Angesicht. Und er sprach zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir. Und sie traten herzu. Und er sprach: Ich bin Josef, euer Brüder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und lasst es euch nicht leid sein, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nun 2 Jahre, dass Hungersnot im Land ist, und sind noch 5 Jahre, dass weder Pflügen noch Ernten sein werden. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und euer Leben erhalte, zu einer großen Errettung. Und nun habt ihr mich nicht hergesandt, sondern Gott, der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganz Ägyptenland. Josef hat das Prinzip verstanden. Es waren nicht die Brüder, die ihm dahin geschickt haben, sondern Gott. Es war von Anfang an Gottes Plan gewesen. Wäre er zu Hause geblieben, da hätte er seine Berufung nicht ausüben können. Der hätte nicht gelernt, wie man verwaltet. Er hätte die Familie auch nicht retten können. Und in einer anderen Übersetzung steht: Das Leid, was ihr mir antun wolltet, hat Gott zum Guten gewendet. Und Josef vergibt hier seinen Brüdern, indem er sie nicht ins Gefängnis nimmt. Und er nimmt die Gemeinschaft mit seinen Brüdern wieder auf. Und er lädt sie auch ein, in Ägypten zu leben und auch für sie zu sorgen. Und Fazit ist: Gott lässt uns nie im Stich, egal wo wir sind. Er ist immer an unserer Seite. Jedes Mal, wenn wir denken: Ja, wo bist du? Er ist direkt neben uns. Er ist direkt da. Überall, wo wir sind. Und er hält immer seine schützende Hand über dich und er segnet dich in jeder Situation, die du hast. Und wir wachsen da auch daran, an Leid. Und wir wachsen daran und unser Charakter entwickelt sich. Ohne das sind wir nicht das, was wir heute sind. Das ist sehr, sehr wichtig. Und was auch wichtig ist, ist Vergebung und kein verbittertes Herz zu haben, sondern Platz zu schaffen für Neues. Vergeben, loslassen und vergessen, ein biblisches Prinzip. Und gestern, da war der Bibelvers des Tages 5. Mose 31,8 und das hat mir sehr gut gefallen. Der Herr selbst geht vor dir her, er steht dir bei und verlässt dich nicht. Immer hält er zu dir, hab keine Angst und lass dich von niemandem einschüchtern. Der Herr geht selbst vor dir her. Das ist doch eine Ermutigung, das ist doch was Schönes. Und das Leid hat auch immer ein Ende. Egal ob im Himmel oder auf der Erde, egal ob du eine Krankheit hast und erst im Himmel wieder gesund wirst und da feierst, das Leid hat immer ein Ende. In Offenbarung 21,4 steht: Er wird ihnen alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Wie schön, das ist doch ein schönes Versprechen, oder? So, wir wollen jetzt zum Abschluss einmal beten. Und zwar: Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, Herr, dass du immer bei uns bist, dass du jeden Schritt mit uns gehst, Herr. Und dass du beim Leid immer da bist, Herr, deine segnende und schützende Hand über uns hältst, Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Wir danken dir auch dafür, Herr, dass wir daran wachsen können. Wir danken dir auch dafür, dass du uns immer beistehst in der Not. Und wir wollen den Leuten, die uns was Böses angetan haben und die uns Leid antun oder antaten, wollen wir vergeben. Wir wollen Segen auf denen aussprechen, die uns Leid antun, Herr. Und wir wollen auch weitergehen, Herr, und Raum schaffen für dich. In Jesu Namen. Amen.